Herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Podcast Hand aufs Herz. Und mein heutiger Interviewgast ist super inspirierend. Sie heißt Julia Beckmann, kommt aus Lübeck und hat einen wirklich inspirierenden Weg hinter sich. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber wir reden in dieser Podcast-Folge über ihre Erfahrung auf dem Jakobsweg, wie sie mit ihrer Magersucht und ihren Panikattacken umgegangen ist. Sie ist macht heute Social Media Management, ist teilselbstständig, hat einen Vintage-Shop für Kleidung gegründet vor 5, 6 Jahren. Und wir unterhalten uns über das Abgeben und Aufgeben im Leben, über das Thema Loslassen, Minimalismus, Seinlassen, Partnerschaft und vieles mehr. Ich freue mich unfassbar, diese Folge heute mit dir teilen zu dürfen, denn sie hat einen so, so großen Mehrwert. Und das Spannende an dieser Folge ist, dass ihr Freund Florian Künstner schon Podcast-Gast bei mir war. Und durch mein Interview mit ihm bin ich auf seine Freundin Julia Beckmann aufmerksam geworden und wollte sie unbedingt in meinem Podcast. Ganz, ganz ausschlaggebend war ihr Reel in Südafrika auf ihrem Social-Media-Account, der mich einfach dazu bewegt hat, ihr eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, hey, lass uns ein Interview machen. Und dieses Interview, das erlebst du jetzt und ich wünsche dir unfassbar viel Freude beim Zuhören.
Wir sind nicht, was wir tun, nicht, was wir haben. Wir sind so viel mehr, mehr als genug, mehr als wir wagen. Wir sind so
aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts und habe heute endlich wieder einen Interviewgast für euch. Julia Beckmann. Und Julia ist ein ganz buntes künstlerisches Wesen, wie ich finde. Haben wir gerade so im Vorgespräch wahrgenommen. Und ja, hi Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, du Liebe. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und ich fühle mich ganz geehrt, dass ich heute hier interviewt werde von dir.
Warst du schon mal in einem Podcast?
Ich glaube nicht, nee.
Cool. Das ist dein erstes Mal. Das ist doch großartig. Also das kriegen wir hin. Ich muss noch mal kurz hier den Laptop stellen. Wir sind hier immer sehr authentisch, aber dann haben wir einen besseren Ton. So. Du warst gerade auf dem Jakobsweg. Also wir fangen mal genau da an. Du bist den Jakobsweg gewandert.
Ja, das stimmt.
Was war der Grund? 14 Tage.
14 Tage auf dem Camino Portugues und der Grund war, ich wollte meine Angst vor dem Alleinreisen besiegen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Dinge, von denen ich Angst habe, dass ich die tue. Genau.
Und wie war das, als du es dann getan hast, so vorher? Also hast du das lange vorher geplant? Wahrscheinlich nicht, oder?
Es geht so. Also ich bin eigentlich schon jemand, der sehr viel plant. Ich liebe es zu planen. Aber das ganze Thema ist tatsächlich schon ungefähr 6 Jahre in meinem Kopf. Viele kennen ja das Buch von Habe Kerkeling. Ich bin da immer weg. Der ist halt den Camino Frances gelaufen. Aber da war das Thema das erste Mal so präsent. Mhm. Und nach meiner damaligen Trennung tatsächlich war das mal bei mir ein Thema, was ich im Kopf hatte. Habe mich aber da zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut, alleine zu reisen. Und dann habe ich es immer wieder verschoben. Und jetzt letztes Jahr im Oktober war das. Da habe ich irgendwie in der Buchhandlung mir irgendein Buch gekauft. Ich glaube, es war ein Reiseführer oder sowas. Und da ist mir dieses Buch dann, dieser Reiseführer von dem Camino Portugues plötzlich wieder in die Hände gefallen. Und da habe ich irgendwie das so ein bisschen als Zeichen gesehen, weil ich so ein Mensch bin, der immer auf alle Zeichen achtet. Und dann dachte ich, okay, das ist dann jetzt mein Zeichen und jetzt mache ich es. Und dann habe ich angefangen zu planen, letztes Jahr im Oktober. Und dann im Februar, glaube ich, die Flüge gebucht dieses Jahr und im April ging es dann los.
Crazy. Und ich glaube, der Jakobsweg ist zwar sowas, was du vielleicht von Tag zu Tag planen kannst. Also du kannst da ja schon einen Flug buchen und du kannst auch die Reise planen. Aber alles, was du auf dem Jakobsweg erlebst, das kannst du nicht planen.
Ja, das stimmt. Und das ist auch für mich auch eine Herausforderung gewesen.
Ja.
Ich habe zwar mir so ein bisschen die Etappe natürlich so oder die Etappen geplant.
Ja.
Aber man weiß halt nicht, was vor Ort passiert, wo man landet, mit wem man unterwegs ist, ob man überhaupt Menschen kennenlernt, mit denen man ja sich sozusagen irgendwie da, mit denen man die Zeit verbringen möchte. Also das waren so meine größten Ängste eigentlich. Mhm. Aber es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich kann es wirklich jedem empfehlen, das zu machen.
Und wie ist es so gewesen? Hast du jemanden kennengelernt?
Ich habe wirklich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und man sagt, dass auf dem Camino, es gibt so einen Spruch, the Camino provides, also der Camino gibt dir genau das, was du brauchst. Cool. Und das war tatsächlich so. Also es war wirklich magisch. Auch einige Momente, wo ich dachte, das kann eigentlich jetzt gar nicht sein, dass mir das jetzt gerade passiert, weil ich sozusagen so ein bisschen das Universum darum gebeten habe, dass mir das passiert. Ja, und habe wirklich aber genau auch die Menschen kennengelernt, die auch zu mir passen und die ich sozusagen dann ein bisschen angezogen habe. Und es war genau richtig so. Und ich hatte auch teilweise Menschen, wo ich dann dachte, nee, die möchte ich nicht ansprechen, weil da fühle ich nicht so die Verbindung zum Beispiel.
Cool. Genau. Und es ist voll cool, dass du sagst, dass du dem Universum das dann sagst. Ich bin auch die, ich werde in meinem Freundeskreis die Universumstante genannt. Also ich sage immer, wir bestellen uns das jetzt im Universum, es passiert nicht. Also die Sonne scheint morgen, genau. Und dann denken wir alle, die ist völlig verrückt. So.
Ich sage auch immer, ich schicke den Parkplatzengel los, wenn wir irgendwo hinfahren. Dann sage ich zu Flo und er sagt das dann auch schon. Also Flo ist mein Freund, sagt dann auch immer schon, ja, schick mal den Parkplatzengel los. Also.
Das ist auch so geil. Also wenn du mit Männern und dem Universum anfängst, fängst du erstmal mit den Parkplätzen an. So Step 1, dann kriegst du sie schon mal. Richtig, richtig schön. Und willst du eine Situation teilen, von der du gesagt hast, die war magisch? Oder kannst du die teilen? Ja, kannst du die noch beisammen kriegen?
Genau. Ja, das war tatsächlich, also so, ich wurde auch gefragt, so was mein schönstes und mein schlimmstes Erlebnis auf dem Camino war, auch von Freunden natürlich. Und das ist so eine Situation, was eigentlich beides so ein bisschen bedingt. Es war ein Tag, wo ich wieder alleine war, weil ich halt mit Menschen gelaufen bin, die dann aber weitergelaufen sind und andere dann irgendwie noch bei einer Etappe irgendwie geblieben sind und dann saß ich halt irgendwie im Café und ich fühlte mich extrem alleine in dem Moment und ich habe eigentlich gedacht, dass ich sehr gut alleine sein kann, aber dann habe ich gemerkt, wenn ich nicht in meinem Safe Space zu Hause bin, scheinbar kann ich doch nicht so gut alleine sein und dann war ich sehr emotional und fühlte mich eben sehr einsam und war auch sehr traurig und habe dann auch Flo zu Hause angerufen und habe gesagt, oh, mir geht's gar nicht gut und hatte dann auch so eine ganz komische Unterkunft, in der ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe, wo ich dann auch mal gewechselt habe tatsächlich und also es kam irgendwie alles so zusammen und das kann man vielleicht auch so als Außenstehender jetzt gar nicht so verstehen, wie man sich in dem Moment dann fühlt. Ja, und dann saß ich da aber und ich erinnerte mich an was meine Schwester mir vorher gesagt hatte vor der Reise, dass eben, wenn du denkst, dass es dir schlecht geht oder wenn du das Gefühl hast, du weißt irgendwie gerade nicht weiter, dass irgendwas passiert, was dich dann eben wieder weiterbringt. Mhm. Und das war dann halt wirklich auch genau so. Ich habe dann ein Paar getroffen, die ich am Vortag schon mal getroffen hatte. Und die sind dann irgendwie so in mich reingelaufen, während ich da irgendwie so Tränen verschmiert da irgendwie saß.
Oh Gott!
Und dann haben die mich halt eingeladen. Wir sind abends dann zusammen zur Pilgermesse gegangen. Das ist halt auf dem Jakobsweg so, dass da abends dann ganz oft so für die Pilger so Messen stattfinden. Und dann haben wir das zusammen gemacht und dann saß ich da in der Kirche und ich merkte auch, dass mir da auch die Tränen liefen, weil ich einfach so super emotional war. Aber die Rosa, also das waren Rosa und Martin, das sind die beiden, die hat mir dann so die Hand auf die Schulter gelegt und ich hatte so das Gefühl, das war so mein Moment. Ich kriege immer noch Gänsehaut.
Ich bin auch ganz berührt.
Ja, weil ich war einfach nicht mehr allein und ich hatte das Gefühl, so Mensch, ja, es ist alles gut und ich bin geschützt und es ist alles irgendwie, es ist alles in Ordnung. Und dann sind wir noch zusammen essen gegangen und dann war es auch irgendwie wieder okay.
Cool.
Ja, aber da musste ich halt durch, aber es war echt schön.
Aber so zu merken, man ist eben nicht allein, egal was man, also wo man ist und was man tut. Also ich glaube, dafür muss man wirklich reisen, losgehen, in die Welt gehen und einfach wirklich fremde Menschen kennenlernen. Und eigentlich sind die ja gar nicht mehr fremd, sondern man hat sich schon mal getroffen. Und wären es nicht die gewesen, wäre wahrscheinlich mehr anders aufgetaucht. Also
wahrscheinlich, ja. Aber du weißt es ja vielleicht auch, du bist ja auch jemand, der sehr so energetisch
offen
ist. So, man will ja auch dann nicht mit jedem irgendwie so seine tiefsten Gedanken oder seine Emotionen teilen. Und deswegen, das war schon echt schön.
Ja, und da hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen die Sätze losgelassen, dass man alles immer alleine schaffen muss und so, ne? Also. Ach, richtig
schön. Genau, ich war
schön.
Tatsächlich auch kurz davor, den beiden dann zu sagen, als sie mich dann gefragt haben, so, ja, willst du noch mit uns essen gehen? So, ah, nee, und ich will jetzt auch nicht irgendwie auf der Tasche liegen oder so. Aber das, genau da habe ich mich dann von verabschiedet. Habe gesagt, hey, die würden nicht fragen, wenn sie es nicht so meinen. Und geh doch einfach jetzt mit und Ja.
Ach geil. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal gut, dass du das sagst. So Menschen fragen dich ja nicht, wenn sie kein ehrliches Interesse haben. Also hatte gestern erst die Situation, dass ich jemanden gefragt habe, wie es ihm geht, und dann hat er sich total geöffnet und hat sich nachher dafür entschuldigt und habe ich gesagt, na ja, aber ich frage dich ja nur, wie es dir geht, wenn ich den Raum dahinter halten kann. Also ja, du musst dich am Ende nicht entschuldigen, dass du jetzt ehrlich warst, sondern ich würde nie jemanden fragen, wie geht's dir, wenn ich nicht sagen könnte, kann jetzt auch die Lawine auf mich zubrechen, dann kann ich das vielleicht auch noch halten. Ne? Und ich glaube, das erleben wir immer, wenn wir reisen. Danke. Also der Jakobsweg ist was ganz Spannendes, begleitet mich schon seitdem ich Abi gemacht habe. Ich hatte eine Rallye-Lehrerin und die hat mir ein Buch zum Jakobsweg geschenkt und dann habe ich gesehen, dass du das jetzt machst und dachte so, ah.
Hast du ihn schon gelaufen?
Nein, aber es begegnet mir immer, immer wieder. Und ich hatte schon mal einen Podcast-Gast, die ist den auch gelaufen, aber ich glaube den anderen. Und ich glaube einfach, dass das ganz viel mit einem macht, dass wenn man das macht und dass man so viel dabei erlebt. Und von daher, ich nehme die Erfahrung mit. Cool. Also du bist so ein richtiges Allround-Talent, muss ich sagen. Ich habe gerade im Vorgespräch zu dir gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass du voll selbstständige Yoga- und Reiki-Lehrerin wirst. Bist du nicht?
Nee, bin ich nicht, tatsächlich nicht. Das ist gerade erst so ein bisschen in der Entwicklung, das ganze Thema. Mhm. Ich bin eigentlich angestellt, schon auch 15 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Krass. Und mache da jetzt aktuell Social-Media-Beratung für kleine mittelständische Unternehmen, mache Projekt- und Veranstaltungsmanagement und genau, es ist sozusagen so mein sicherer Job, der mir so meine sichere Miete irgendwie einbringt und der mir aber auch unheimlich viel Spaß macht. Also ich glaube, ich bin auch nicht so der Mensch, der so in die Vollselbstständigkeit gehen möchte. Okay. Ich habe tatsächlich ja meinen Vintage-Online-Shop gegründet vor 5 Jahren, wo ich auch ein bisschen darüber nachgedacht habe, das komplett selbstständig zu machen, auch die Stunden dann reduziert, aber ich habe irgendwie gemerkt, nee, das ist mir zu viel Druck, immer irgendwie nicht zu wissen, was jeden Monat auf dem Konto ist irgendwie nicht so meins.
Und das ist auch völlig in Ordnung.
Und das mit dem Yoga ist tatsächlich, also ich mache schon selber 6 oder 7 Jahre Yoga, was mir sehr geholfen hat in meiner ganzen persönlichen Entwicklung. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Und habe dann irgendwie vorletztes Jahr war das schon, da habe ich irgendwie im Internet recherchiert nach einem Yoga-Retreat. Ich wollte eigentlich nur ein Retreat machen. Und dann habe ich irgendwie, weil der Algorithmus weiß dann ja auch irgendwie, wonach du suchst. Und dann habe ich plötzlich irgendwie so ploppte so eine Yoga-Lehrerausbildung auf. Und dann dachte ich auch, ja, irgendwie spricht mich das jetzt gerade total an. Und das war so das erste Mal, dass ich auch mal ganz, ganz bewusst für mich eine Entscheidung getroffen habe, ohne irgendjemanden vorher so zu fragen. Ich habe es einfach gemacht, ich habe es einfach gebucht und bin dann danach zu Flo gegangen und gesagt, ich mache jetzt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und er sagte, ah ja, okay, na ja, dann mach das mal. Aber es war einfach so toll und es hat mich richtig gerufen. Ich habe so das Gefühl gehabt, das ist meins, so warum auch immer. Mhm. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens und es hat mir so viel gegeben, diese Ausbildung, die Menschen in dieser Ausbildung, auch diese ganze persönliche Entwicklung hinter der Yoga-Philosophie, das hat mich so abgeholt. Und das hat mich auch nochmal persönlich ganz toll weitergebracht. Und genau, jetzt mache ich gerade die 300-Stunden-Ausbildung und bin jetzt gerade halt so erst auf dem Weg dahin, wo soll es jetzt überhaupt mit dem Yoga hingehen und mit dem Reiki. Also,
geil.
Ist ganz spannend.
Und da sind wir wieder, du hast gerade so schön gesagt, es hat dich gerufen. Also da war so ein ganz lautes Inner Calling und der Kopf konnte nicht mehr sagen, wir fragen jetzt mal 25 Leute, was sie davon halten, sondern wir machen das jetzt. Ne? Und
genau.
Das ist so der Punkt, wo ich immer sage, ich glaube, du spürst, ob Dinge für dich richtig sind und ob sie für dich sind oder ob sie eben nicht für dich sind und ob es der richtige Weg ist und war der richtige Weg, ne?
Absolut, ja. Und wir verlernen das aber auch ganz oft, das zu spüren, das zu merken, weil wir ganz oft dann in dem Alltag, in dem wir uns befinden, in dieser westlichen Welt, in der wir leben, das ist halt alles sehr, sehr schnell und ich glaube, wir dürfen wieder mehr dahin zurückgehen, auch in uns reinzufühlen und zu spüren und sagen, was wollen wir denn überhaupt wirklich? Weil ich glaube, das Unterbewusstsein, der Körper, der zeigt ja eigentlich ganz genau, was richtig ist.
Total, total. Wenn wir es schaffen, dahin zu hören, ja. Also da hast du recht. Du hast gerade gesagt, du hast einen Online-Vintage-Shop. Nimm uns mal mit und erzähl uns mal, was das ist und wie sich das ergeben hat.
Es ist ein Vintage, also für Kleidung, also Online-Shop für Vintage-Kleidung, habe ich vor 5 Jahren gegründet und weil du ja auch, sag mal, Frauen auch in solchen Prozessen begleitest, ist es vielleicht auch ganz spannend, dass ich das komplett ohne Plan gemacht habe.
Gut,
also
sehr gut.
Ich habe zwar schon mir da vorher Gedanken irgendwie drüber gemacht und gesagt, ja okay, und ich mache das jetzt, aber es war eigentlich tatsächlich eher so eine Schnapsidee, um sich vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, 100 Euro im Monat dazu zu verdienen. Das ist tatsächlich aus so einer eigenen Leidenschaft entstanden, weil ich halt selber vintage Klamotten total liebe und auch unsere ganze Einrichtung zu Hause. Also wir haben alles Secondhand oder Vintage auch an Möbeln und lieben Flohmärkte. Und ich habe irgendwie dann so ein Gespür dafür gehabt, auch die guten Teile irgendwie so zu finden. Also wie so ein kleines Trüffelschwein, was dann irgendwie da über den Flohmarkt läuft und die Schätze findet. Und ich wurde dann auch immer gefragt, so Mensch, wo hast du dies her, wo hast du das her? Und viele konnten immer gar nicht glauben, dass es dann halt eben vom Flohmarkt ist. So. Und ja, und da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, da musst du doch was draus machen. Und dann war Flo eigentlich auch derjenige, der dann, wir waren in Berlin in so einem Vintage-Laden und gesagt, ja Mensch, das kannst du doch auch. So, und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, irgendwie hat er recht, so irgendwie kann ich das auch. Aber dann wollte ich natürlich kein Ladengeschäft, weil, ne, die Sicherheit und so. Da habe ich gedacht, naja, online, das kannst du dir nebenbei aufbauen. Ja, und dann ist das so entstanden. Und dann habe ich irgendwie mir ein bisschen, also ich habe mir viele Gedanken gemacht, so über, was brauchst du jetzt an so rechtlichen Sachen, wo musst du jetzt ein Gewerbe anmelden und brauchst jetzt nochmal einen Steuerberater und ein Logo und irgendwie einen Namen und wie auch immer, also diese Sachen. Aber dann habe ich halt einfach so mit, ich glaube, 50 Teilen im Onlineshop irgendwie angefangen und bin dann einfach irgendwie bei Instagram habe ich dann den Account erstellt und habe einfach irgendwie losgelegt. So.
Ja. Genau die Prozesse liebe ich, weil so begleite ich. Also ich sage immer so, ja, kannst dich jetzt schon hinsetzen, Businessplan schreiben, funktioniert halt alles nicht, weil die besten...
Hab ich nie gemacht.
Ja, genau, ich auch nicht. Also ich musste das einmal machen, weil ich ein Tiny House habe als Büro und dafür cool. quasi einen Gründerkredit brauchte und ich dachte mir so, was wollt ihr jetzt wissen, warum? Also das weiß ich doch alles nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Umsatz ich in 3 Jahren mache, ob ihr doof seid.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und ich glaube halt immer, die besten Ideen schreibt das Leben und bringt auch das Leben dir und du spürst auch, dass das zu dir gehört, weil du hast ja auch gerade so schön gesagt, ja, du liebst Flohmärkte und das ist aus der Leidenschaft entstanden und gerade wir Frauen gründen, glaube ich, die besten Ideen und Businesses, wenn sie aus der Leidenschaft und der Energie entstehen. Also dann ist es ja auch keine Arbeit. Also ne, ja. Klar kann das auch mal anstrengend sein, gar keine Frage, aber das hat nicht so diesen Charakter von ich muss das jetzt machen, sondern ich darf das jetzt machen und das finde ich richtig,
absolut.
Richtig schön.
Ja, also war es tatsächlich auch die letzten 4,5 Jahre, dass ich da wirklich ganz, ganz viel Leidenschaft reingesteckt habe und mir das auch ganz, ganz viel gegeben hat, muss ich sagen. Auch dieses, über die Flohmärkte laufen, die Schätze zu suchen und so, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Planung. Also was ich wirklich jedem Mensch empfehle, ist tatsächlich, sich steuerlich Gedanken zu machen. Weil ich glaube, das ist ein Thema, also ich war da relativ gut davor, weil ich das beruflich vorher auch schon gemacht habe. Ich habe eine Unternehmerinitiative geleitet vor einigen Jahren, wo ich dann auch schon viel Steuervorbereitung immer machen musste und so. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass man sich damit auseinandersetzt. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, wo sind die Grenzen, wie viel darf ich verdienen? Ja. Ich bin halt damals nach dem ersten Jahr schon umsatzsteuerpflichtig geworden.
Ich auch. Doofe
Entscheidung. Ja, musste halt echt. Ja, genau. Und dann eben auch die Einkommensteuervorauszahlung, ne? Und auch das zu verstehen. Also mir war irgendwie wichtig, das zu verstehen, warum muss ich jetzt wie viel ans Finanzamt bezahlen. Und das ist, glaube ich, schon echt wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und auch wenn man einen Steuerberater hat, aber dass man zumindest irgendwie weiß, was sagt der einen jetzt und warum ist das so oder warum zahle ich jetzt das und das?
Und sich halt auch zu trauen, nachzufragen. Ne? Ich hatte letztens eine 1:1 Menti, die gerade auch ein Unternehmen gegründet hat letztes Jahr und noch alle 3 Monate ihre Umsatzsteuer zahlen muss. Habe ich gesagt, und haben wir jetzt ein Unterkonto, wo wir das hin buchen, weil das ist nicht dein Geld, was auf deinem Konto ist. Und sie so, ich so, ja, also im April bucht das Finanzamt halt fürs erste Quartal ab, also solltest du dir schon mal, okay. Und ich denke mir so, ja, sagt dir halt auch vorher keiner. Ne? Wenn du dich da nicht gut beraten lässt, kannst du da richtig auflaufen. Also
absolut.
Voll der gute Impuls. Du hattest dann sogar aus diesem Vintage-Fashion ein Ladengeschäft, oder? Also das, was du eigentlich gar nicht wolltest.
Genau.
Oder es hat sich
es
so dahin entwickelt?
Es war kein Ladengeschäft, es war ein Atelier und was jetzt auch keine richtigen Öffnungszeiten hatte, weil ich ja noch ganz normal angestellt gearbeitet habe. Das ist aber auch erst so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil ich war eigentlich... Also ganz ursprünglich habe ich da zu Hause angefangen. Ne? Ich hatte halt nur meine 2,5-Zimmer-Wohnung und hatte dann halt ein halbes Zimmer mit Klamotten bis unters Dach gefüllt. Also wirklich komplett voll.
Geil.
Meine Fotowand hatte ich im Wohnzimmer und meinen Packtisch hatte ich im Wohnzimmer. Also so dieses ganz klassische halt von zu Hause irgendwie, ne? Aus der Garage.
Geil. So wie es Steve Jobs gemacht hat.
Ja, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass es war halt immer die Arbeit da.
Voll.
Ne? Auch wenn es Spaß gemacht hat, ja, aber ich konnte halt gar nicht mehr abschalten. Und dann bin ich zu Freunden mit in eine Eventagentur eingezogen.
Ja.
Da habe ich dann hinten so eine kleine Ecke gehabt. Das war so ein Großraumbüro tatsächlich. Und ich habe mich dann mit Kleiderständern über 2 Ebenen, habe ich mir quasi so eine kleine Ecke gebaut. Und habe dann aber auch alles so eingerichtet wie so ein Wohnzimmer. Also mit Teppichen dann schön und
schön
Lampen und so. Und habe mir das dann auch richtig schön gemacht. Und das war relativ günstig, weil die Freunde einfach die fanden das einfach cool, die Idee, und haben mich da ein bisschen supportet. Und die mussten dann aber, also ich habe dann musste da raus, weil die halt den Platz dann selber brauchen für Mitarbeiter, weil die halt gewachsen sind. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Gehst du jetzt zurück nach Hause oder gehst du jetzt den nächsten Schritt? So, und der nächste Schritt wäre halt dann eben eine eigene Immobilie oder irgendwo mit einmieten, was aber vielleicht ein bisschen größer ist. Und damals war es auch echt einfach noch so erfolgreich, dass ich dachte, ach komm, egal, jetzt guckst du mal. Und dann habe ich mir eben das Atelier angemietet. Das war aber halt von der Miete halt fast das Dreifache.
Oha, okay.
Und ja, das ist natürlich schon auch eine Entscheidung, aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach komm, du machst das jetzt. Und dann hatte ich auch monatlich halt Events und das hat sich auch alles super getragen. So, das war schon auch in Ordnung. Ja, und dann hatte ich sozusagen das, was ich nicht wollte, dass ich sozusagen dann mir was ans Bein gebunden habe mit einer monatlichen Miete und eben dann nicht mehr so viel Flexibilität und so. Und das war am Ende auch der Grund, warum ich es dann wieder aufgegeben habe, tatsächlich.
Cool. Ja, also wie gesagt, das Leben hat dich ja so wirklich gefragt, willst du es wirklich, ne? Also ich sag dann immer so, genau. Wir können klar haben, was wir nicht wollen, aber irgendwie schlittern wir dann doch rein und merken erst, wenn wir es tun, was wir dann doch nicht wollen. Und
ja.
Dann hast du das Ganze abgegeben. Du hast vorhin so schön gesagt, ich habe abgegeben und nicht aufgegeben. Es fühlte sich ja, ein bisschen an wie aufgeben, aber es war kein Aufgeben. Es war abgeben.
Ja, absolut. Das war aber auch ein sehr emotionaler Prozess,
Voll. Muss
ich sagen. Also der Weg bis dahin, der hat mich auch schon einige Tränen gekostet. Und ich wusste eigentlich schon im Sommer letztes Jahr, dass es irgendwie nicht das Richtige ist. Und habe es dann aber wirklich bis Dezember irgendwie noch durchgezogen und habe dann aber auch schon so, also ich bin ein Mensch, ich arbeite gern und auch viel, aber ich merkte dann, okay, es war so eine Grenze, also ich glaube, wenn ich so weitergemacht hätte, hätte ich einen Burnout bekommen, weil ich habe dann schon angefangen irgendwie, dass man so nachts irgendwie plötzlich aufwacht und sich an irgendwelche Sachen, dass man dann wieder so irgendwie vor dem Laptop sitzt und keine Mails öffnen kann, also so typische Sachen, die man halt, also ich kenne es halt von anderen aus meinem Umfeld tatsächlich auch und habe ich schon gemerkt, oh, das ist irgendwie nicht so gut und habe dann auch echt so ganz doll prokrastiniert und konnte irgendwie Sachen nicht anfangen, weil mich das sofort, so Kleinigkeiten haben mich überfordert und das ist eigentlich gar nicht mein Wesen. Mhm. Also ich bin echt ein Organisationstalent und kann eigentlich alles gut handeln.
Ja.
Genau, und dann war eben die Entscheidung da und Flo hat mich dann gefragt, so ja, was ist denn gerade das, was macht dich denn gerade so traurig oder was ist jetzt das Thema sozusagen? Hat versucht, das so ein bisschen irgendwie aus mir herauszukitzeln, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig wusste. Und habe ich irgendwie aber dann sofort, innerlich wusste ich das dann schon so, dass mein Körper mir das auch gesagt hat, aber dann sofort diesen Impuls gehabt, ja, irgendwie das mit dem Atelier, das passt irgendwie nicht mehr und ich will diese Flexibilität zurück, die ich halt vorher hatte. Und ja, dann habe ich halt Ende Dezember noch die Kündigung geschrieben. Und als es dann auch raus war, merkte ich auch, wie so ganz viel Last von mir abgefallen ist und wie es mir schlagartig besser ging auch. Und es war tatsächlich dann auch so, ich hatte auch gedacht, dass es emotionaler würde, so dieser Übergabe. Aber ich habe dem den Schlüssel in die Hand gegeben, habe gesagt, hier ist der Schlüssel und tschüss. Und ich habe auch wirklich nicht eine Sekunde mehr an dieses Atelier gedacht. Also
richtig verrückt, krass. Ja. Und jetzt hast du die Sachen zu Hause und verschickst sie von da, oder?
Genau, jetzt wohne ich ja mit Flo zusammen seit einem Jahr. Das heißt, wir haben eine etwas größere Wohnung. Aber es ist auch nicht optimal. Also ich habe es jetzt in Boxen gelagert. Das ist natürlich nicht so toll. Aber es geht jetzt und ja, ich muss dann mal schauen, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Und eigentlich bin ich ja auch erst seit April, also eigentlich erst seit Mai, weil ich ja den Jakobsweg noch gelaufen bin, wieder wirklich in diesem Vintage-Alltag so wieder drin. Und jetzt werde ich halt merken, wie sich das entwickelt und wie es geht.
Ach, witzig, aber es ist so lustig, was du erzählst, also spannend, weil ich war auch genauso wie du in einer Bürogemeinschaft, also ich hatte auch quasi den Schreibtisch, den man nicht braucht, in einer Ecke und dann war ich aber eigentlich total selten da, weil ich eigentlich auch lieber in meiner eigenen Bubble arbeite, aber hatte mir immer irgendwie die große Vision, ich möchte auch morgens ins Büro kommen und da müssen Menschen sein und eigentlich war ich nie da. Und dann kam irgendwann meine Kollegin und sagte, die ist auch selbstständig, hat gesagt, du, wär's okay, wenn du ausziehst, so, weil wir brauchen den Platz. Und dann war ich so, eigentlich fand ich schade, aber eigentlich hatte sie ja recht. Und dann bin ich da ausgezogen, aber in einer Aktion. Und ich kann das voll fühlen, was du fühlst, weil ich bin da mit meinem ganzen, ich sage immer Schlüsselmoment-Bums, so hieß das Ernährungscoaching. Und ich habe das alles in Kisten gepackt und ich habe dann zu Hause, wir sind nach Hause gefahren, ist gar nicht weit, ne, zum guten Freund gesagt, ich so, René, hole alle Mülltonnen, die wir besitzen und diskutiere keinen Teil mit mir. Egal, ob man das vielleicht noch gebrauchen kann, es muss gehen. Und das war wirklich so abgeben anstatt aufgeben. Und deswegen kann ich das total nachempfinden, weil es häuft sich echt so viel an, wenn man das macht. Und egal, in welcher Branche man das macht, ob es nur Papier noch der nächste Post-it, der Kugelschreiber ist. Und ich dachte mir so, da waren dann noch Blöcke und ach, Lanyards und all so ein Quatsch. Und ich dachte mir so, nein, ich will dieses Logo gar nicht mehr sehen. Ich muss das jetzt loslassen. Ja. Und das war wirklich so ein Prozess.
Wenn du dann den Jakobsweg läufst, dann ist es nochmal viel krasser. Weil ich bin nämlich auch danach nach Hause gekommen und habe so gedacht, erstmal A, unsere Wohnung ist ganz schön groß. Also brauchen wir diesen ganzen Platz überhaupt. Und B, wie viel Zeug haben wir eigentlich? So viel Zeug, was man wirklich nicht braucht. Und dann fängst du eben auch an, jede Schublade aufzumachen, alles zu hinterfragen, überall reinzugucken und dann irgendwie durch die Küche. Ich habe allein heute irgendwie, weiß nicht, wer zu zweit, wer braucht dann 10 Teller? So, wir brauchen irgendwie 5 Teller oder keine Ahnung. Ja, wenn wir mal Besuch kriegen, was man ja immer sagt dann, wenn man mal Besuch hat, was dann einmal im Jahr ist, dass man wirklich mal 10 Leute hier hat, dann leihst du dir halt irgendwo Teller.
So. Ja, voll. Ich kann es voll nachvollziehen. Und wir wohnen in einem riesengroßen Haus und dann kommst du wieder und denkst dir so, ja. Ich bin so Minimalist, muss ich ehrlich gestehen, also optisch nach außen hin zum Beispiel, aber trotzdem hast du ja deine Kleiderschränke voll oder. Also es ist zwar minimalistisch nach außen hin, aber die Schränke sind trotzdem voll und da bin ich auch in so einem Prozess, wo ich so denke, was brauchst du alles nicht? Und ich war letztens in Köln bei einem guten Freund, der sagte, in München ist es ganz normal, die Leute stellen so Kisten vor die Haustür und schreiben zum Mitnehmen und ich so, ja, wir wohnen halt im Gewerbegebiet, da kommt halt keiner vorbei, ne? Aber ich hätte genug, was ich da reintun kann, also da sollte man mal drüber nachdenken, ne?
Ich bringe auch immer meine Bücher und alles Mögliche immer jetzt. Wir haben so eine Büchertauschbörse irgendwie bei Edeka bei uns um die Ecke. Da stelle ich meine Bücher rein, dann bringe ich was ins Sozialkaufhaus. Also ich will mir auch gar nicht den Stress machen, das jetzt alles nochmal bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen oder so.
Nein.
Das ist mir irgendwie, habe ich so schon in meinem Job immer, dieses alles fotografieren und vermessen. Ne?
Voll, voll. Heute Morgen war noch ein Mentoring, da habe ich zu der, also bei uns neue Gardinen und Deko reingekommen, da habe ich gesagt, du, ist gar kein Thema, du hast doch, ziehst doch jetzt um, brauchst du noch rosane Deko, ich hätte da 3 Kisten. Was willst du denn für haben? Ich so, du, das Universum bringt einem immer zurück, was man gegeben hat, nimm das bitte einfach mit. Und hat sie sich voll gefreut und ich dachte so, yes, und ich bin's los.
Ist das nicht schön?
Ja, voll, also ich will dafür kein Geld haben. Ich denke mir dann immer so, wenn du dich doch jetzt freust, ist doch allen geholfen hier, also ist doch super.
Genau. Das habe ich tatsächlich auch mit einigen Vintage-Sachen gemacht. Ich hatte ja relativ viel Ware drauf und habe dann Abverkäufe gemacht und habe dann aber einen großen Sack gemacht, wo ich gesagt habe, okay, das geht jetzt an Freunde, Familie und so weiter. Dann hatten wir ein Treffen irgendwie kurz vor Ostern noch und dann habe ich den Sack aufgemacht, habe gesagt, hier, nehmt euch, was ihr wollt.
Geil.
Und dann war richtig große Party und haben alle alles anprobiert und so. Das war richtig schön. Und jeder hatte dann irgendwo noch was, was er dann eben nach Hause nehmen konnte.
Richtig, richtig schön. Und genau, dann ich freue mich dann immer, wenn alle anderen sich freuen und dann bin ich voll fein damit und denke mir so, yes.
Genau.
Es fühlt sich ja auch voll erleichtert an, muss man ja auch einfach so sagen. Also ich kenne diesen Prozess, den Loslassprozess, aber wenn es dann so ist, kann ich dich voll nachvollziehen, dass du sagst, ich habe den Schlüssel abgegeben und ich war so, also ich hatte auch schon Kursraum, alles, also ich kann das alles nachempfinden und ich bin so, nee, lass mich mal einen Laptop nehmen, lass mich irgendwo hinfliegen und mehr brauche ich auch eigentlich nicht mehr. So, ich liebe Menschen, aber die können dich auch durch den Laptop haben. Ja, cool. Und ich habe vorhin gesagt im Vorgespräch zu dir, das, was mich wirklich so mega inspiriert hat, war dein Reel aus Südafrika. Da tanzt du auf einer Dachterrasse, glaube ich. Und es ist voll emotional. Und ich habe nur gedacht so, yes, genau das. Also das ist ein total positives Video und gleichzeitig steckt ja auch eine krasse Geschichte dahinter, ne? Also von Magersucht, toxischen Beziehungen und Panikattacken, das erwähnst du da ja auch so. Erzähl mal. Ich höre einfach nur zu. Ich glaube, das interessiert die Menschen, wenn man so offen mit so einer Thematik umgeht, weil ich finde, gerade auch Essstörungen und auch Panikattacken werden, die ja mit toxischen Beziehungen einhergehen, immer total totgeschwiegen in der Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht so einfach, das jetzt so kurz zusammenzufassen, aber ich glaube tatsächlich, dass bei mir das schon auch in der Kindheit angefangen hat, was ich jetzt auch mit ganz viel Therapie und Sachen aufgearbeitet habe, dass ich in meiner Kindheit schon sehr viel um Aufmerksamkeit gekämpft habe, weil ich halt als Kind, ich war schon immer sehr laut und mir wurde immer so als Glaubenssatz eingetrichtert, so ich bin halt zu laut und ich bin so, ja, zu drüber. Und mein Bruder hat da ein bisschen drunter gelitten, der ist 3 Jahre älter als ich und war aber auch immer sehr ruhig und ich habe mich immer so in den Vordergrund gedrängt und mir wurde halt immer gesagt, ich bin zu laut. Und deswegen hat dann mein Vater mit meinem Bruder auch teilweise alleine Urlaub gemacht, damit man dann mit meinem Bruder so ein bisschen mehr eine Luft hatte vor mir sozusagen. Aber das macht natürlich was mit einem Kind, ne? Wenn du dann das Gefühl hast, dass du immer zu viel bist. Und Ja, und es hat sich dann tatsächlich so ein bisschen auch in meine Jugend und auch in meine frühen Erwachsenenjahre, sag ich mal, so durchgezogen, dass ich jemand war, der immer sehr, sehr laut war, um halt auch meine Unsicherheiten zu übertönen. Und mir wurde das auch oft gesagt, so, Julia, rede nicht so laut und mach dies nicht und mach das nicht. Und irgendwann, ja, war ich dann halt nur noch so ein kleines, schüchternes Mädchen. Krass, so, und hab so alle Eigenschaften abgelegt. Und habe aber auch sehr viel dann in mich reingefressen so und Sachen nicht mehr besprochen und hatte auch das Gefühl, dass ich auch irgendwie nicht so richtig gesehen werde, ja, von meinem Vater so und ja, Magersucht, ich sag mal, ist ja eine typische Erkrankung, Aufmerksamkeit generieren, aber auch eine typische Erkrankung von Menschen, die dazu neigen, sehr perfektionistisch zu sein. Ja. Und so war ich halt auch. Ich habe immer versucht, alles gut zu machen, weil wenn ich was gut gemacht habe, dann wurde ich gesehen und dann wurde ich geliebt. Das war mein Glaubenssatz, ne? Auch von meinem Vater dann, wenn ich dann irgendwie mal eine gute Note mit nach Hause gebracht habe oder so, dann war auch toll. Oder auch heute noch, wenn ich mal irgendwie in der Zeitung stehe oder so, dann ist immer so, oh, meine Tochter und so. Mittlerweile kann ich das alles, habe ich das alles auch so akzeptiert und ich weiß auch, dass ich ihn nicht ändere und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, alles gut. Aber ja, das waren so die Dinge, die mich, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht haben und dann natürlich auch, ja, ein, zwei gescheiterte Beziehungen, die natürlich dann am Selbstwert nagen und dann bin ich halt damals in die Magersucht geschlittert. Ja, und habe tatsächlich echt lange gebraucht, um da selber rauszukommen, aber ich war zum Beispiel auch nie in der Klinik.
Ah, krass.
Ich war bei einem Therapeuten, wo ich dann erstmal war, da habe ich auch ganz viel mir selbst was in die Tasche gelogen, habe dann gesagt, ja, alles super, ich krieg das hin, bin dann wieder da raus, dann habe ich wieder einen Rückfall gekriegt und dann bin ich wieder hin, aber es war ein Schlüsselmoment, weil du musst es ja selber wollen und vorher wollte ich es halt nicht selber und es war ein Schlüsselmoment auf der Arbeit, also eine Mitarbeiterin, die so ein bisschen wie meine Mentorin war zu dem Zeitpunkt, ich war halt noch sehr jung, die hat dann zu mir gesagt, Julia, du hast dein Strahlen verloren.
Oh.
Und das war für mich so eine Aussage, wo ich dann so in den Spiegel geguckt habe und dachte so, ja, stimmt, die hat recht.
Voll.
Und da war so der Moment da, wo ich dachte, okay, jetzt musst du was ändern. So. Und dann bin ich halt mit meiner Magersucht wirklich dann auch offen in die Therapie gegangen, habe wirklich auch alles ausgesprochen, weil wenn du halt nicht ehrlich zu dir selbst bist und nicht zum Therapeuten, dann brauchst du es halt nicht machen. Und ja, hab dann mir aber gesagt, ich bin zu stolz, um in eine Klinik zu gehen, weil ich bin ein Kämpfer und das war ich schon immer und ich will da irgendwie selber rauskommen. Und habe ich das auch geschafft und ja, aber das war tatsächlich schwierig, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch in Beziehung war, wo ich mich halt immer sehr viel daran gehängt habe, was andere über mich denken und auch eben mich an in Beziehungs-, also in Muster geschmissen, wo ich sage, ja, ich muss mich darüber definieren, ja, wie andere mich sehen oder ja, und hatte ganz viele Erfahrungen, was Optik, was Äußeres angeht. Mhm. Und da habe ich mich selber auch sehr verändert und bin sehr dankbar für diese Krankheit im Nachhinein, weil es mich ich bin nicht mehr oberflächlich.
Überhaupt dadurch. Nicht.
Weil ich weiß, wie es ist, wenn ein Mensch, also du siehst einen Menschen, aber du weißt halt nicht, was dahinter steckt. Und ich war halt immer so, ja, alles super, alles toll und mir geht's gut und so, aber in mir drin sah es halt ganz anders aus. Und Menschen zu sehen oder nach ihrem Äußeren zu beurteilen oder so, das kannst du halt nicht. So. Und ich war aber früher, in der Jugend war ich oft so, ne, dass ich dann irgendwie auch in der Schulzeit dann ja über andere geurteilt habe oder wie auch immer, wenn die irgendwie aussahen, wie sie aussahen, wie auch immer. Ne?
Also, ja, ja, voll.
Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und deswegen bin ich ganz, ganz dankbar für diese Krankheit im Nachgang. Ja.
Das ist krass. Also es ist eine krasse Aussage, dass du sagst, dass du dankbar dafür bist. Aber finde ich schön, dass du das sagst, weil da ja auch ganz viel Wachstum Persönliches drin steckt. Ne? Also gerade Magersucht oder generell Essstörung, egal in welche Richtung, ist ja immer ein Kontrollthema. Also ich kann es nachempfinden. Ich bin in die andere Richtung gegangen. Also ich habe einfach massiv zugenommen und hatte am Ende 105 Kilo. Aber da rauszukommen ist natürlich mehr als nur Gewicht zunehmen oder abnehmen, sondern das ist halt einfach ein persönlicher Weg, über den man da sprechen muss.
Ja.
Und wir reden dann immer so von einer Magersucht, aber eine Essstörung ist eine Essstörung. So, egal in welcher Art und Weise, es ist einfach ein Kontrollthema. Und wenn du durch die Gesellschaft gehst, finde ich, haben einfach viele Menschen ein Kontrollthema. Ne? Also das ist so mein großes Learning aus der Erfahrung, so dazu sagen, naja, also egal, ob ich mein Gewicht nach oben oder nach unten nicht kontrolliere, also kontrollieren will, dann ufert's aus. Also finde ich richtig, richtig gut, dass du da so offen mit umgehst. Und zu dem Satz, du hast dein Strahlen verloren. Also die Frau von heute hat alles, nur ihr Strahlen nicht verloren. Also das ist einfach so. Du hast eine wunderschöne Ausstrahlung und das meine ich so, wie ich sage, weil man sieht dir einfach deine Ehrlichkeit einfach an. Also da ist, das ist auch das, was du sagst, so diese Verletzlichkeit, da im Café zu sitzen oder auf einer Bank zu sitzen und einfach zu weinen und sich zu zeigen. Mhm. Und dann kommt aber auch jemand. Also diese Erfahrung von dem Jakobsweg hat ja ganz viel mit Verletzlichkeit auch zu tun. Und wenn wir uns verletzlich zeigen, dann...
Ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch ein großes Thema bei mir in der Vergangenheit gewesen, überhaupt Emotionen oder auch Schwäche zu zeigen, weil auch da ganz viele Glaubenssätze aus meiner Kindheit geprägt waren von, du kannst das alleine und schaffst das alleine und mach dich nicht abhängig und solche Sachen. Und ich war immer schon auch so, dass ich auch nie nach Hilfe gefragt habe oder Hilfe annehmen konnte, was auch tatsächlich in Beziehungen immer ein großes Thema bei mir war. Einfach, dass sozusagen Weinen oder Schwäche zeigen halt nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich eher eine Stärke ist, dass man wirklich sich verletzbar macht und irgendwie alles an sich ranlässt, weil nur so funktioniert es halt auch, ne? Wenn man immer nur Sachen wegdrückt und Emotionen wegdrückt, dann das bringt halt nichts. Und Flo hat ja gerade, also mein Freund ist ja Musiker, der war ja auch schon bei dir im Podcast und der hat einen Song gerade rausgebracht, Jede Träne heißt der. Und der Satz, den sozusagen der Ursprung war, jede Träne, die du nicht weinst, stellt sich hinten wieder an. Und als er mir diesen Satz gesagt hat, also musste ich wirklich so kämpfen mit mir, weil das so ist einfach die pure Wahrheit. Voll. Und ich habe immer versucht, alles runterzudrücken, alles wegzudrücken und mittlerweile mache ich das halt gar nicht mehr. Ich sage offen, was ich fühle, was ich denke, ob ich traurig bin oder nicht. Aber ich versuche auch, diesen Emotionen nicht so viel Raum zu geben und mich da so reinzusteigern, also in die negativen Emotionen, was ich früher gemacht habe. Früher habe ich mich auch eher wieder in die Opferrolle gedrängt und auch in Beziehungen so, wenn ich irgendwie Beziehungen hatte, die nicht funktioniert haben, weil wir auch über das Thema toxische Beziehungen gesprochen haben. Am Ende bin immer ich diejenige, die entscheiden kann, wie es mir geht. Voll. Und das hat auch ganz, ganz viel nochmal verändert in meinem ganzen Sinnbild von Beziehungen. Ja? Also
es ist schön, dass du den Überleiter selber gemacht hast, dass der Flo schon in meinem Podcast war. Ja, total schön, weil das wäre mein Überleiter jetzt gewesen. Dein Freund ist Musiker. Und der ist auch gar kein unbekannter Musiker mehr, ne? Also der spielt nicht mehr an der nächsten Straßenecke, sondern ich glaube, dass ihm auch selber noch gar nicht so bewusst, was da gerade abgeht. Aber er ist im letzten Jahr mit seinem Lied Kleiner Fingerschwur, das glaube ich auch eine ganz persönliche Situation war, ab durch die Decke geflogen. Und das ist, glaube ich, auch ein Mann, der so eine Frau halten kann, also die sich gegenseitig gut halten können, weil das, was ich wahrnehme, ist so symbiotisch, also ich kann das gar nicht sagen, ich denke mir so, spannend, das ist wie Yin und Yang einfach gelebt und ich finde es so schön, dass es das gibt, weil bei uns in der Partnerschaft ist das auch so und ich habe es auch schon weitaus anders erlebt, muss man einfach so sagen und es ist so, wie ich es wahrnehme, da verstellt sich aber so gar keiner mehr, ne? Ja, weil jede Träne, die ich nicht weine, stellt sich hinten wieder an, ist, glaube ich, mehr als nur ein Song.
Absolut, ja. Und wir haben aber damals auch uns das auch geschworen. Wir haben gesagt, wenn irgendwas ist, wenn wir was haben, wenn wir uns was stört oder wenn wir gehen in die Kommunikation und wir sprechen Sachen an, weil alles andere hatten wir vorher. Also in Beziehung vorher, dass man Sachen nicht ausgesprochen hat oder dass man irgendwie so nebeneinander hergelebt hat oder ich weiß nicht was. Und wir haben gesagt, nee, wenn dann richtig, dann 100%. Und dazu gehört eben auch die Wahrheit. Und auch wenn die Wahrheit mal wehtut, sie auch auszusprechen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so unser Schlüssel, warum das auch gut funktioniert mit uns beiden, dass wir uns Raum geben für Entwicklung, jeweils für sich, aber auch gemeinsam, aber dass wir wirklich auch alles ansprechen, dass wir einfach wirklich über alles reden, so blöd das manchmal dann vielleicht auch ist oder ne, so, wenn das auch mal wehtut, aber das ist der Schlüssel. Voll. Und jedem, der irgendwie eine gesunde Beziehung führen möchte, kann ich das nur empfehlen, einfach in die Kommunikation zu gehen, aber eben auch dem Partner oder der Partnerin Raum für das eigene Wachstum zu geben, weil das haben wir auch gemacht. Wir haben uns beide gerade am Anfang unserer Beziehung sehr viel Zeit gegeben. Flo hat ja auch schon im Podcast sehr viel über seine Themen gesprochen und auch da zu merken. Also ich habe früher in meinen Beziehungen, ich war immer diejenige, die, ich wollte immer gebraucht werden, weil ich mich ja so darüber definiert habe, dass ich geliebt werde. Und bei Flo war es dann so, ganz oft, dass ich dass er auch das immer gesagt hat, so nein, okay, ich muss das auch alleine schaffen, so. Aber zu sagen, ich bin für dich da, aber ich bin nicht für dich verantwortlich.
Ja, das ist ein guter Satz.
Und das ist aber auch eine große Erkenntnis. Du kannst halt keinen Menschen retten. So, nee. Der muss sich halt selber retten und muss selber an dem Punkt sein, dass er sich verändern will. Und das ist in allen Beziehungen so. Und wenn ich habe so oft auch mit Freundinnen so Gespräche über Beziehungen oder Beziehungsmuster. Und ich sage halt immer so, du kannst keinen Menschen verändern, du kannst keinen Menschen retten, du kannst nicht dann das dir dein Partner so, wie du es gern hättest, sondern du kannst halt nur an dir arbeiten, du kannst an deiner Einstellung arbeiten, aber wenn du das tust, dann verändert sich dein Umfeld mit.
Ja,
und das habe ich früher immer nicht geglaubt, das habe ich so oft gehört, aber es ist wirklich die Wahrheit.
Ja, es so. Ist wirklich die Wahrheit.
Und deswegen glaube ich, habe ich mir sozusagen, oder haben wir uns dieses Beziehungsumfeld geschaffen, weil wir beide wirklich ganz, ganz viel an uns gearbeitet haben. Und deswegen ist unsere Beziehung auch einfach so schön.
Voll.
Aber weil wir beide den anderen nicht ändern wollen.
Total. Und das nimmst du halt egal, also jetzt egal, ob im Podcast-Interview, in den Bildern und so weiter. Man sieht zwar immer nur das Außen, aber gleichzeitig kann man einfach sagen, das, was ich so wahrnehme, ist, das ist innen wie außen gleich. Das ist super authentisch. Und man kann auch mal sagen, ey, da haben wir auch mal Stress. Das ist auch ganz normal. Das passiert in jeder guten Partnerschaft. Aber wenn man euch auf Bildern sieht, dann ist es sehr symbiotisch, muss man einfach sagen. Und da hat man null das Gefühl, das nicht echt. Also ich glaube, das könnt ihr auch beide gar nicht. Ja. Also das ist 0,0 in eurem Wesenskern. Das habt ihr so abgelegt, so diese unauthentische Art und Weise, die uns in der Gesellschaft so anerzogen wird. So, das macht man und das darf man und das macht man nicht und das darf man nicht, sondern mega sympathisch einfach. Und wie ist das denn für dich als Partnerin so, wenn der Flo jetzt so auf Tour ist und nicht daheim?
Also ich muss sagen, ich freue mich unglaublich für ihn, dass er das jetzt gerade so leben darf und das einfach macht und das macht, was er liebt. Und ich sehe ihn ja auch dabei, wie viel Freude ihm das macht. Und ich glaube, es ist das Allerschönste, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin siehst und einfach merkst, dass das ist das, was er liebt sozusagen, dass es einfach toll ist. Und natürlich vermisse ich ihn zu Hause, ganz klar, aber ich bin, glaube ich, nicht diejenige, die jetzt irgendwie hier sitzt und sagst, du meldest dich ja gar nicht oder sondern ich habe hundertprozentiges Vertrauen zu ihm, auch wenn er da unterwegs ist und auch viele weibliche Fans hat und so, da bin ich total entspannt und auch wenn er sich mal wirklich einen halben Tag oder einen ganzen Tag mal nicht meldet, dann weiß ich einfach, dass er eine gute Zeit hat und ich freue mich einfach unglaublich für ihn. Und es ist ja auch schön für mich, denn ich bin ja auch bei vielen Sachen auch dabei und kann das ja auch alles so miterleben und ich begleite ihn ja auch schon echt lange auf diesem Weg und weiß halt auch, wo er mal war, wo er angefangen hat und ich finde es einfach unglaublich toll, ich bin unglaublich stolz und ich muss auch wirklich sagen, ich sage es immer wieder auch zu ihm, es ist unfassbar, wie er das auch macht, also wie er immer wieder mit krassen Songs um die Ecke kommt, wo ich mich frage, wo nimmt er das alles noch her, wie er auf der Bühne ist, dass er einfach er selbst ist, dass er auch immer wieder, wenn ich selber auch im Publikum stehe, höre ich auch viel, was dann so drumherum geredet wird, dass er so authentisch ist in dem, was er sagt, wie er ist und dass er wirklich auch abseits der Bühne genauso ist wie auf der Bühne. Und ich glaube, das ist auch das, warum die Menschen und seine Fans ihn halt auch so schätzen und auch ich. Also ich habe einen riesen Respekt und ich passe natürlich auch ein bisschen auf ihn auf.
Das ist auch gut so. Schön.
Das macht er mit mir aber genauso. Also auch das ist ein Commitment, was wir haben, dass wir aufeinander achten, dass wir gucken, wenn wir merken, da ist ja vielleicht ein bisschen wieder zu viel Arbeit gerade oder auch zu viel am Handy oder so, dass wir uns dann auch ein bisschen liebevoll darauf hinweisen. Voll. Das gehört, glaube ich, auch dazu.
Es war ganz schön. Das ist so schön, was du sagst, weil ich war am Donnerstag letzte Woche in Köln und dann waren wir erst noch so bei Meet and Eat. Ich bin jetzt nicht so, die in der ersten Reihe stehen muss, beobachte das immer aus der letzten Reihe. Und dann kamen wir so zum Schluss wirklich und da standen einfach Menschen anderthalb Stunden vorher in einer Schlange und ich dachte, rafft dieser Mensch eigentlich, dass diese Menschen hier in einer Schlange stehen? Und es war so schön, dass er dann auch gesagt hat, er saß im Tourbus und hat's rausgeguckt. Ne? Also das auch zu genießen, finde ich so mega, mega schön. Und das ist eben, wie du auch sagst, ein Weg. Am Ende sehen immer alle den Erfolg, aber den Weg dahin, alle für und wieder. Und wie oft das Leben wahrscheinlich auch dahinter den Kulissen gefragt hat, willst du es wirklich, bist du dir safe sicher, dass du das machst? Und Ich glaube einfach, das sehen die wenigsten. Also wir haben auch ein, zwei Künstler im Umfeld, Freundeskreis, und das ist echt ein harter, heftiger, steiniger Weg. Also das muss man auch tragen, und ich glaube, das macht ihr mega, mega gut, also voll schön. Und ich finde es so schön, dass du so ehrlich sprichst. Und wir gehen noch mal kurz auf das Thema Panikattacken ein. Das ist ja auch so ein Thema. War das, also wie ist so die erste Panikattacke bei dir präsent geworden, oder wie ist dir präsent geworden, so wow, okay, das ist nicht normal. Du hast vorhin so schön gesagt, dass du so achtsam warst auf dich selbst, zu draffen, boah, ich kann keine E-Mails mehr öffnen, ich verhindere mich ja hier selber, und das ist natürlich auch eine Arbeit, ne, um dahin zu kommen, das zu raffen. Also die meisten Menschen übersteuern diesen Punkt und dann wird's hinten raus wild, aber das, da ist, dem ist ja auch was vorausgegangen, ne?
Ich wollte gerade sagen, das war auch ein langer Prozess. Also die letzten 6-7 Jahre war das wirklich ganz, ganz viel Arbeit an mir selbst. Nein, also ich habe tatsächlich das erste Mal bewusst das so wahrgenommen. Da war ich noch mit meinem damaligen Freund zusammen. Wir hatten uns getrennt, aber wir lebten noch, wir haben ein Haus gekauft zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich lebte quasi noch mit ihm in diesem Haus. Und es war aber auch alles okay. Also wir haben uns auch, glaube ich, ganz gut getrennt, und auch im Nachgang, glaube ich, war das schon auch alles okay. Aber ich merkte halt schon, dass mich diese Situation, dass ich jetzt halt da noch mit ihm wohne, also ich bin dann halt in das Dachgeschosszimmer sozusagen gezogen, aber ich merkte schon auch, dass ich da irgendwie auch raus möchte, aber ich hatte halt dann noch keine Wohnung und es war alles ein bisschen schwierig, und ich wollte dann auch irgendwie nicht zu meinen Eltern, weil ich weiß gar nicht, wie alt war ich dann da? 27 oder
irgendwann ist man über den Punkt hinweg, dass man zu seinen Eltern zurückzieht, das kann ich aus der gleichen Erfahrung sagen, das macht man dann nicht mehr.
Nee, und dann war ich irgendwie halt da in diesem Zimmer, und ich habe mich dann irgendwie aufs Bett gelegt, und ich merkte dann so, dass, also mein Herz ging halt richtig, richtig schnell, so als wäre ich irgendwie gerade so einen richtigen Sprint gelaufen und so. Und ich habe mich aber nicht überanstrengt oder so, und habe ich schon gemerkt, irgendwie ist komisch, habe mich da zu dem Zeitpunkt aber auch gar nicht so reingesteigert. Das war das allererste Mal, krass, dass ich so mit Herzrasen zu tun hatte, wo ich aber auch gar nicht so doll Angst hatte, weil ich, glaube ich, auch gar nicht so richtig greifen konnte. Und so ganz bewusst, dass das richtig, das erste Mal, wo es richtig schlimm war, das war im Auto, auf der Autobahn.
Krass, das passiert bei ganz vielen Menschen.
Dunkeln bin ich gefahren, und dann fing das irgendwie an, meine Füße und meine Hände haben irgendwie angefangen zu kribbeln, und ich habe so ein ganz komisches Gefühl in der Brust bekommen, also so richtig krasse Angst, und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe jetzt. Also es war wirklich so ein richtig realer Moment, wo ich dachte, okay, das war's jetzt. Weil mein Körper sich so komisch angefühlt hat. Und dann bin ich halt recht angefahren und versuchte mich irgendwie zu beruhigen. Und es war tatsächlich, Flo war auch dabei. Da war habe ich, ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, da waren wir, glaube ich, noch befreundet. Ich weiß, das ist schon echt lange her. War irgendwie ein Gig oder mit irgendwelchen anderen Leuten noch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, mein Körper macht hier gerade irgendwie ganz komische Sachen. Und ja, das war krass. Und da habe ich auch tatsächlich Angst gehabt, wieder nachts Auto zu fahren. Also da habe ich ganz lange das versucht zu vermeiden, auf der Autobahn dann nachts irgendwie, weil immer wieder mit dieser Assoziation dunkel auf der Autobahn kam immer wieder das Gefühl.
Voll.
Genau, und dann ging das halt tatsächlich über, ich weiß gar nicht, so 1,5 Jahre ungefähr, und dann habe ich halt durch eine sehr, sehr gute Freundin, liebe Anna, liebe Grüße an dieser Stelle, die mich tatsächlich da so ein bisschen auf das Thema Yoga und Meditation und sowas gebracht hat. Ja, und dann mit Atemtechniken und so, und habe ich halt angefangen mit Meditation. Da habe ich damals die Rise Up and Shine University von Laura Seiler gemacht. Und das hat ganz, ganz viel bei mir verändert auch. Und ja, dann habe ich mit Yoga, wie gesagt, angefangen, und dann ist das immer weniger geworden. Also ich habe tatsächlich bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, immer mal wieder Panikattacken gehabt.
Ja.
Aber jetzt so seit 2 Jahren eigentlich, glaube ich, also ich glaube vielleicht einmal oder so.
Aber du kriegst es halt gut reguliert, und also kannst dich selbst gut regulieren. Und ich glaube, das ist auch so das, was man lernen darf in dem Bereich. Ne? Also es kann ja auch immer wieder kommen. Das darf auch so sein. Aber gleichzeitig zu wissen, ich bin sicher und alles ist fein. Also kriegen wir hin.
Ja, den Körper auch zu verstehen. Ne? Also zu verstehen, was passiert. Und mein Therapeut hat mir damals gesagt, eine Panikattacke ist eigentlich, es ist eine körperliche Reaktion, weil du meistens in stressigen Situationen zu flach atmest. Und der Körper sozusagen irgendwann merkt, ich habe nicht mehr genug Luft, oder es ist irgendwie eine Situation, wo irgendwie was, ne, und dann gibt der Körper dir sozusagen Signale und versucht irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. So, ob das jetzt wirklich bei jedem so ist, keine Ahnung, aber das hat mir irgendwie nochmal so ein bisschen so gezeigt, okay, wenn ich eine Panikattacke bekomme, warum kriege ich sie dann? Also da reinzugucken und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade hier Thema und warum löst es das aus? Weil es kommt ja, manchmal denkt man, das kommt so aus dem Nichts, aber meistens ist doch irgendwas, was, was passiert ist oder im Unterbewusstsein schlummert so, ne?
Total, also richtig gut auch erklärt, finde ich. Also nicht nur erklärt, sondern auch gute Bilder dazu. Also ja, vor allem, fährst du jetzt noch Auto auf der Autobahn nachts? Oder das kriegst du alles wieder
Problem.
Hin? Ja, guck mal, sie macht ja, hat sie auch vorhin gesagt, schön, die Dinge, vor denen sie Angst hat, macht sie, ne? Weil man dabei merkt, dass man das überlebt und dass gar nichts Schlimmes passiert. Gibt's noch eine Sache, wo du sagst, so, das ist das Nächste, was ich mache, da habe ich eigentlich Angst vor, aber ich spring da jetzt rein?
Also momentan wären das, glaube ich, eher so Sachen wie so ein Fallschirmsprung oder so ein Bungee-Jumping oder sowas. Ob ich das wirklich mache, weiß ich noch nicht. Also das ist was, wo ich sehr, sehr viel Angst vor habe, weil ich Angst vor dieser Abhängigkeit habe, dass der Fallschirm aufgeht oder dass das Bungee-Jumping-Seil mich hält oder wie auch immer. Also so mich in die Abhängigkeit zu begeben, ist, glaube ich, noch ein Thema bei
voll,
mir.
Kann ich voll verstehen.
Aber ich weiß auch nicht, ob ich das machen muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich das wirklich machen muss. Keine Ahnung. Aber sonst gibt es wirklich eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen, die mir so viel Angst machen.
Cool.
Ja.
Richtig, richtig schön. Ja, danke, dass du da warst und danke für deine Ehrlichkeit. Und
danke dir.
Richtig, richtig schön. Ich verlinke alles zu dir und deinem Sein bei Social Media, sowohl zum Vintage Shop als auch zu deinem persönlichen Profil. Und wer mag, darf bei der lieben Julia super gern vorbeigucken, oder?
Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und für die schönen Fragen. Und
voll gerne.
Dein Sein.